Überdies sind es nicht die gemessenen Lautstärken selbst, die entscheiden, ob Anwohner Schall hinzunehmen haben oder ob beim Verursacher eingegriffen wird und er nicht oder nur unter Auflagen weiter betrieben werden darf. Wo Schall Informationen oder Töne enthält oder wo er sich periodisch ändert, werden der stärkeren Störung wegen den Messwerten gewisse Dezibelwerte zugeschlagen. Hier ficht man unter Einbindung von Gutachtern, Anwälten und Gerichten den Streit um sachgerechte Verfahren aus. Über zwei Instanzen und womöglich noch eine dritte läuft eine zivilrechtliche Auseinandersetzung um ein Windrad im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dabei handelt es sich um eben jenes Modell E82 des Herstellers Enercon, für das sich Thomas Gasteiger entschied. Warum dieses?
Gut, das war nicht eine längere Auswahl. Meine erste Grundidee war mal, dass ich eine getriebelose Anlage haben wollte. Einfach von der ganzen Fehleranfälligkeit eines Getriebes haben mich da die Marktführer eigentlich abgeschreckt. Und wenn man dann bei getriebelosen Anlagen rumschaut, dann kommt man sehr schnell an Enercon. Und Enercon ist eben vor allem auch der deutsche Marktführer und hat ein unheimliches internationales auch Renommee. Haben also von diesem Typ geradezu inzwischen über 4000 Stück verkauft. Und darum war das für mich eigentlich eine sinnvolle Auswahl. Ich hatte damals auch an die inzwischen aktuelleren Modelle schon gedacht, waren aber zu meinem damaligen Entscheidungszeitpunkt noch nicht gebaut und ich wollte nicht der Pionier sein, der als erster mal so mit den Kinderkrankheiten sich beschäftigen muss. Und darum habe ich mich für dieses robuste Modell entschieden.
Gut, Sie sind jetzt nicht der Pionier eines neueren Typs, sondern Sie sind der zweite, der in Bayern eine E82 aufbaut. Ist das korrekt?
Nein, das ist nicht korrekt. Es gibt in Bayern jede Menge E82. Wie gesagt, die E82 ist praktisch fast das Hauptprodukt, das derzeitige Mainstream-Produkt von Enercon. Die werden also in Deutschland, ich weiß nicht wie oft mal, aber an die 1000 Mal inzwischen verbaut. Also man kann fast sagen, jede aktuelle Windpark-Situation hat fast, ja, ich sag mal zu 80% ein E82 stehen. Also gerade in Nordbayern und Franken sind also unheimlich viele Installationen. Ich persönlich kenne es auf Anhieb mindestens 10, die da rumstehen.
Logisch bin ich falsch gesprungen. Also jetzt Rennertshofen ist baugleich, ist jetzt in der dritten Instanz umstritten, also wegen der Lärmemission. Also baugleich sind sie. Was ist der Unterschied? Warum meinen Sie, dass es hier geht?
Also umstritten, wenn Sie sagen, ist eigentlich seit das Ding dort steht. Und es gibt nicht drei Instanzen, es gibt inzwischen, glaube ich, 11 Verfahren, was der Kugler erzählt. Wobei man wieder sehen muss, eigentlich alle Vorläuferverfahren hat der Kugler gewonnen. Nur in letzter Instanz, also im letzten Verfahren, da haben die Gegner Auftrieb bekommen. Und zwar eben genau wegen dem Unterschied zwischen dessen Anlage und meiner Anlage. Nämlich die Gegner haben bei der Kugleranlage die sogenannte Impulshaltigkeit nachgewiesen. Beziehungsweise nicht nachgewiesen, sie haben einen Gutachter gefunden, der ihnen diese Impulshaltigkeit bescheinigt hat. Jetzt muss man wissen, was ist Impulshaltigkeit? Unter Impulshaltigkeit versteht man so einen Impuls, eben so eine periodische Lärmentwicklung, die vor allem dann eintritt, wenn der Flügel nah am Mast vorbei streicht und eben beim geringen Abstand dann so einen besonderen Effekte, die man bezeichnen will, Seufz, Stöhn, Ächz oder so, auf jeden Fall einen auffälligen Effekt. Wie gesagt, bisher war die Impulshaltigkeit nicht Thema der Diskussion. Die Gegner in Rennertshofen haben diese Impulshaltigkeit aus dem hinterm Ofen rausgekramt und das groß aufgebauscht. Und obskurerweise zum allgemeinen Erstaunen hat ein Richter dem nachgegeben und eben das bescheinigt. Was jetzt eben gerade den Unterschied zu meiner Anlage ausmacht, nämlich in dieser Begründung steht auch ganz klar drin, diese Impulshaltigkeit kommt eben nur zum Tragen, wenn rundum absolute Ruhe herrscht. Und es ist in Rennertshofen auch genau das Grundproblem, warum dort der Widerstand so hoch ist. Es ist eine Gegend, wo halt absolute Ruhe herrscht, wo absolut nichts an Nebengeräusch auftritt, wo man wirklich, ich sage immer, jedes Blatt vom Baum fallen hört. Was jetzt die verschiedenen Auswirkungen hat. Erstens ist darum verständlich, dass die Gegner sich so reinsteigern, weil die Windanlage macht zwar relativ wenig Krach, aber dieser relativ wenige Krach ist im Verhältnis zur sonstigen absoluten Mucksmäuschenstillheit halt doch wahrnehmbar und irritiert darum die Leute. Und darum eben auch diese Impulshaltigkeit. Man kann eben diesen Sondereffekt nur hören, wenn halt rundherum kein Nebengeräusch ist. Steht es übrigens auch im Gutachten, was die Leute herangezogen haben. Zur Vergleichbarkeit meiner Anlage, bei mir ist es eben gerade andersrum. Ich wohne ja direkt an der Autobahn, also ich auch, aber vor allem mein Windrad wohnt an der Autobahn. Und da ist eben der Nebenlärm so hoch, dass also das Windrad selber schon mal vollkommen im Lärmpegel untergeht. Und vor allem diese zusätzliche Impulshaltigkeit, die eben auch laut Gutachten nur zutage tritt, wenn rundherum kein Nebengeräusch ist, kommt hier überhaupt gar nicht zum Tragen. Also insofern ist die Vergleichbarkeit, wird zwar von den Gegnern immer gern herbeigemüht, aber in meinen Augen ist die absolut nicht gegeben.
Haben Sie als Investor nicht etwas Angst vor den Konsequenzen, wenn ein Messwert eben erfasst wird, der über den 39 Dezibel ist oder den 34, die dann in einem Wohngebiet sein dürfen?
Also nachdem ich darauf vertraue, dass die Zahlen stimmen, die Enercon so veröffentlicht hat, denn es hat sich auch in Rennertshofen so erwiesen, wie gesagt, dieser Aufschlag kam ja nur durch diese hypothetische Zusatzaddition zustande. Und wenn ich davon ausgehe, dass diese Emission, die Lärmemission bei den vorgegebenen Zahlen bleibt, dann bin ich bei meiner Situation, auch bei der nächsten Wohnbebauung, immer noch meilenweit unter diesen Grenzwerten, sodass auch wenn da sogar eine Abweichung nach oben stattfinden würde, sogar wenn man diese Impulshaltigkeit bei mir draufschlagen würde, was also wie gesagt überhaupt nicht in Frage kommt, selbst dann würde ich immer noch unter diesen Grenzwerten bleiben. Das ist eben der Hauptunterschied zwischen Rennertshofen und meinem Projekt. Rennertshofen liegt halt unheimlich nah an der Wohnbebauung und darum haben wir genau diese Lärmprobleme zusammen mit der extremen Ruhe da drüben. Bei mir bin ich erstens wesentlich weiter weg und zweitens haben wir noch Nebengeräusche.
Bei Informationsabenden weisen die Gegner von Windkraftprojekten speziell auf eine Emission von Windrädern hin, die zu tief ist, als dass das Ohr sie registriert, den Infraschall. Da er nicht nur der Wahrnehmung entgeht, sondern er obendrein über die Entfernung weniger geschwächt wird als hörbarer Schall, beunruhigt er Anwohner bestehender und geplanter Windkraftanlagen speziell. Am Landratsamt Freising deuten Josef Kapfelsbergers Ausführungen an, dass es für Infraschall keine klaren Grenzwerte gibt. Die Vorschriften behandeln ihn offenbar als Begleiter des hörbaren Schalls.
Es ist ja so, der Infraschall ist ja der Schall, der unter 20 Hertz auftritt. Das heißt also, der Infraschall kann nur bei einem Schalldruckpegel von über 60 dBA, tritt er nur auf, ist er nur, kann er Beeinträchtigung darstellen. Was unter 60 dBA ist, ist er nicht spürbar, ist er nicht, kann man nicht feststellen. Das heißt also, im vorliegenden Fall wäre es so, dass also nur unmittelbar an der Anlage, ne, dieser Infraschall auftreten kann. Also nicht im Wohnbereich, nur unmittelbar an der Anlage. Das heißt also, es können nur, ja, ich sage mal, Spaziergänger temporär betroffen werden.
Der Mediziner Reinhard Lange, zugleich im Vorstand der Bürgerinitiative Langweid, referiert auf Einladung anderer Bürgerinitiativen über Infraschall. Dabei verweist er auf Versuche, wonach Infraschall bei Probanden den Blutdruck sowie den Adrenalinspiegel erhöhe und die Atemfrequenz herabsetze. Die angewendeten Schalldruckpegel lagen dabei zwischen 70 und 125 Dezibel. Die Frage ist, welche Infraschallpegel von Windrädern überhaupt ausgehen. Hierzu konnten oder wollten weder Reinhard Lange noch Enercon als Anlagenhersteller Daten beibringen. Eine entsprechende Suche im Internet erbrachte immerhin ein Dokument aus Mecklenburg-Vorpommern. Es gibt Messungen in einem Wohnhaus in nächster Nähe eines Windparks mit 14 Anlagen von jeweils 77 Meter Rotordurchmesser und 1,5 Megawatt Nennleistung wieder. Die Gutachter fanden dort keine Entsprechung zwischen erfassten Infraschallpegeln und dem Zustand der Windräder. Ob diese standen oder liefen, verlor sich in der riesigen Streuung der Messwerte. Eben weil Infraschall allgegenwärtig ist, sieht Thomas Gasteiger keinen Grund, dass sich Betreiber und Hersteller von Windkraftanlagen mit Infraschall als Problematik befassten.
Es ist halt nur ein Thema, was die Gegner jetzt mit Begeisterung aufgreifen, weil es eben so schön ungriffig ist. Man hört es nicht, man riecht es nicht, man fühlt es nicht. Also ist es wohl schädlich, analog zur atomaren Strahlung. Ist natürlich absolut an den Haaren herbeigezogen. Und wie gesagt, wenn es Schädigung durch Infraschall geben würde, dann würde es sicher an 1000 anderen Geräten, die ja ebenfalls Infraschall produzieren, das entsprechend nachgewiesen worden sein. Vor allem auch Windräder, wenn wir insbesondere bei Windrädern bleiben. Wir haben ja 23.000 Windräder in Deutschland stehen. Wenn da irgendeine nennenswerte Schädigung durch Infraschall stattgefunden hätte, wäre da schon lang jeder auf den Barrikaden. Gibt es aber nicht. Das ist ein Modethema, was jetzt erst seit einem knappen Jahr plötzlich aufgegriffen wurde und überall breitgetreten wird. In meinen Augen absolut unhaltbar. Wenn man hier schon eine Schädigung sehen will, dann kann man es nur argumentieren durch die Drehbewegung, die dann irgendwelche Druckschwankungen auslöst, so ist ja auch definiert der Infraschall. Da muss man halt wieder sehen, jedes bewegliche Maschinenteil macht so einen Infraschall. Das heißt, wenn man dem schon nachgehen wollte, dann müsste man wirklich jedes technische Gerät unter die Lupe nehmen. Und das haben wir jetzt wieder bei dieser Nähe zur Autobahn. Die dort fahrenden Autos machen massiv Infraschall, neben auch dem Schall, machen sie genauso auch Infraschall. Das heißt, da hätten wir wieder genau dieselben Größenverhältnisse, dass durch die Autobahn ein Vielfaches an diesem, wenn schon schädlichen Infraschall produziert werden würde. Das Windrad würde da auf jeden Fall drunter abtauchen. Apropos Infraschall ist es sowieso, wenn man das Seitenfenster runterkurbelt und sich den Wind um die Ohren blasen lässt, das ist ja genau auch diese Art von Infraschall. Druckschwankungen, die die meisten Leute als sympathisch empfinden. Warum jetzt dieses Thema plötzlich so negativ befrachtet daherkommt, versteht sowieso kein Mensch.